Das Bauhaus. Legendäre Kunstschule der 20er Jahre. Ort für neue Ideen und Gestaltung, für Widersprüche und Gegensätze. Ein großes Mosaik der Moderne. In der zweiten Staffel von About Bauhaus, dem Podcast des Bauhausarchiv Museum für Gestaltung Berlin, tauchen wir in die Geschichte der Schule ein. Jahr für Jahr.
Herzlich willkommen zu About Bauhaus. Mein Name ist Adriana Kapsreiter und auf uns wartet heute eine neue Bauhausgeschichte. Im Jahr 1929 ging das erste Bauhausdiplom an den türkischen Architekturstudenten Seyfi Naki Halil Bey. Ein türkischer Student am Bauhaus. Das hat mich neugierig gemacht. Es heißt nämlich oft über das Bauhaus, es sei sehr international gewesen und hätte nicht nur deutsche Studierende angezogen. Ist das eine der berühmten Bauhausmythen oder stimmt das tatsächlich? Und wer war eigentlich Seyfi Naki Halil Bey? Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, habe ich heute Nermin Güneş eingeladen. Sie ist auch Architektin und gehört schon lange zur Belegschaft des Bauhausarchivs, hat im Museum Ausstellungen vorbereitet und im Archiv gearbeitet. Inzwischen ist Nermin Teil der Bauhaus GmbH, nach der ich sie zum Einstieg gefragt habe.
Die Arbeit bei der GmbH ist auch richtig toll, weil man da auch mit Objekten arbeitet. Der Bauhaus-Shop, den die GmbH betreibt, ist ja nicht nur ein Museumshop, sondern wir definieren uns ja immer als Design-Shop. Mhm. Also wir haben natürlich die Bauhaus-Originale, die wir unter Lizenz an Firmen vergeben, die die Objekte dann herstellen. Wir haben sehr viel an Objekten, die wichtig sind für die Designgeschichte. Mhm. Und wir haben natürlich ganz viel zeitgenössisches Design. Mhm. Aber die Auswahl, nach der wir das aussuchen, die Objekte, geht natürlich auch wieder an die Konzepte des Bauhaus heran. Also es ist wichtig, die Form, die Farbe, das Material, die Funktionalität. Mhm. Also wir hatten nie etwas, was keine Funktion hatte. Also wir hatten keine Zierde, keine Deko oder so. Ne? Aber wir haben immer darauf geachtet, dass es funktionale Objekte sind. Nicht Objekte, sondern tägliche Gebrauchsgegenstände, die aber schön gestaltet sind.
Ja, das ist wirklich sehr Bauhaus-Spirit.
Genau. Es ist ja auch wichtig, dass man sich in seinem täglichen Leben mit schönen Objekten umgibt. Das hat so einen Ausgleich für alles in seinem Leben. Ne?
Ja, das
und
stimmt.
Es hat ja auch etwas mit Architektur zu tun, wie man lebt und was für einen Einfluss das auf das tägliche Leben hat.
Ja, es ist irgendwie auch so, wenn du so erzählst, auch ein bisschen so der Bauhaus-Spirit jetzt in unser Jahrhundert gebracht. Es geht ja auch darum, dass man diese Alltagsgegenstände, die in diesem Geist ausgesucht sind, dann auch erwerben kann. Also nicht nur die wilden Ideen.
Ja.
Insofern passt auch ein bisschen zu Hannes Meyer. Und der Hannes Meyer ging es ja dann auch mehr in die Serienproduktion und echte Gegenstände, die man eben im täglichen Leben gebrauchen kann und die diesen Geist mittragen. Das ist zwar kein Wort, das Hannes Meyer gewählt hätte, glaube ich. Du hast auch in der Türkei gearbeitet als Architektin.
Ja.
Du hast eine wahnsinnig spannende Doktorarbeit geschrieben, wie ich finde, über türkische GastarbeiterInnen und wie sich deren Wohnen sozusagen verändert in Deutschland, wenn ich es so richtig wiedergebe.
Ja, also ich habe die Wohnsituation der Türken generell unter Betracht genommen, habe die Geschichte der Wohnformen von dem Nomadentum bis zur Sesshaftigkeit untersucht und dann wie sie sich in der Türkei etabliert haben, die Wohngeschichte der Türkei und wie dann die Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind, unter welchen Wohnumständen sie hier in Deutschland gewohnt haben und wie sich das entwickelt hat.
Mhm.
Wie sie dann Mieter wurden, wie sie Eigenheime gekauft haben und wo es dann auch eine Entwicklung gab, dass man eben in der Türkei, in der Heimat dann auch angefangen hat, sich ein Eigenheim anzulegen, weil das ja eigentlich so das große Ziel war. Ne? Also man kommt nach Deutschland, um Geld zu verdienen, um dann ein besseres Leben in der Türkei zu haben. Hat sich ja dann alles nicht so verwirklicht, weil mein Vater gehört ja auch zu dieser Generation und meine Eltern waren sehr früh schon, ihnen war es schon sehr früh klar, dass sie dann doch in Deutschland bleiben.
Mhm.
Weil wenn man vier Kinder hat, die dann hier groß werden, die auch teilweise hier geboren sind, die eigentlich keinen Bezug mehr zu der Türkei haben, dass das eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist, wieder zurückzukehren.
Ja,
Von daher haben sie schon, ich glaube, das war 81 oder 82, eine Eigentumswohnung in Kassel gekauft, mhm. wo jeder ihnen dann gesagt hat, bist du verrückt, warum legst du hier Geld an, wir gehen doch alle zurück.
Ja, ne? Ja, ja. Das ist das Verrückte, oder? Dass das wirklich ja dann ganz anders gekommen ist. Und eben, deshalb bin ich auch ganz hellhörig geworden, dass dieser türkische Bauhäusler das erste Diplom bekommen hat, weil es gibt allein schon durch diese Gastarbeiterbewegung einfach eine starke Verbindung zwischen Deutschland und der Türkei. Ja. Und lustigerweise gab es die auch schon vorher. Also wer denkt, es hat erst irgendwie in den 60ern angefangen? Nee. Die Verbindungen zwischen Deutschland und der Türkei reichen wirklich schon lange zurück. Auch was die Architektur betrifft. Ein schönes Beispiel ist das sogenannte Haus der Freundschaft in Istanbul. Für dieses, leider nie realisierte Projekt, wurde 1916 ein Wettbewerb in Deutschland ausgeschrieben, an dem viele Architekturstars der Zeit teilnahmen. Darunter Peter Behrens, Paul Bonatz, Hans Pölzig, Richard Riemerschmidt, Bruno Taut und noch einige mehr. Die deutsche Architekturavantgarde hatte also die Türkei schon vor dem Ende des Ersten Weltkriegs im Blick. Und dann kam Atatürk, der wiederum Deutschland und Europa in den Blick nahm.
Mustafa Kemal Atatürk hielt sehr viel von den Deutschen. Mhm. Er hielt die Deutschen für eine außergewöhnlich dynamische und fleißige und disziplinierte Nation. Man muss dazu sagen, dass auch er selber als Soldat von deutschen Generälen ausgebildet wurde. Mhm. Und er hatte die Vision, die Türkei so schnell wie möglich an Europa anzugliedern. Mhm. Und da hat er wirklich eine Menge Reformen angestellt. Also die Umstellung der Schrift auf das lateinische Alphabet. Vorher war es halt arabische Schriftzeichen. Mhm. Er hat den Laizismus eingeführt, also die Trennung von Religion und Staat. Wesentlich mehr gesellschaftliche Rechte für die Frauen mit dem Frauenwahlrecht. Und was ihm sehr am Herzen lag, der Aufbau von Dorfschulen und Landwirtschaftsakademien. Also er wollte wirklich die gesamte Bevölkerung mitnehmen. Mhm. Und ab 1932 hat er auch Universitätsreformen eingeleitet. Er wollte halt in Istanbul und später dann auch in der Hauptstadt Ankara westlich orientierte Universitäten aufbauen. Und dann gab es diese Zusammenarbeit mit der Notgemeinschaft deutscher Wissenschaftler im Ausland. Ich weiß nicht, kennst du die?
Nee, noch nie gehört.
Diese Notgemeinschaft deutscher Wissenschaftler im Ausland wurde von Professor Philipp Schwarz gegründet. Und das war eine Zusammenkunft, um die in Deutschland und Österreich entlassenen, verdrängten, geflohenen Wissenschaftler zu betreuen und ihnen Arbeit im Ausland zu beschaffen.
Wow.
Also das war in den 30er Jahren.
Ah, das wusste ich überhaupt nicht, dass es sowas gab. Und also so eine Art Netzwerk eigentlich.
Die war in der Schweiz etabliert. Mhm. Und da konnte sich dann jeder, der aus Deutschland und Österreich fliehen musste, konnte sich daran wenden. Und die haben versucht, dann die Leute zu vermitteln.
Mhm. Toll.
Und mit einer Vermittlung schloss dann die türkische Regierung mit dieser Organisation, also mit dieser Notgemeinschaft, einen Vertrag über die Anstellung von deutschen Wissenschaftlern und Professoren für die neuen Unis, die gestaltet
werden. Okay.
Kam das dann zustande.
Ja, verstehe.
Und dann kamen in den Jahren 33 bis 44 circa 700 bis 800 Menschen aus Deutschland und Österreich in die Türkei. Es waren hauptsächlich Berufstätige, die dann mit ihren Familien kamen. Sie haben ein Gehalt bekommen von circa 1000 Reichsmark, Spesen für die Reisekosten und Umzug und eine feste Anstellung auf 5 Jahre. Die Auflage war, dass sie so schnell wie möglich Türkisch lernen und zu ihrem Fach Lehrbücher schreiben.
Ah, wow, okay.
Also es sollte
das
wirklich...
Das ist ja mal ein Deal. Ja, es gibt auch das schöne Wort, also das man heute auch immer wieder hört, Brain Drain. Also wenn ein Land von ökonomischen Krisen betroffen ist oder eben von Krieg, gerade die, die am besten ausgebildet sind, die ja oft auch ein bisschen mehr Geld in der Tasche haben, gehen dann weg und nehmen ja ihr ganzes Wissen, ihr ganzes Know-how mit. Und das Land, das die dann empfängt, kann sich freuen.
Genau, die Türkei hat extrem davon profitiert. Mhm. Das war, glaube ich, für beide so eine Win-Win-Situation.
Ja, total.
Und gerade auch die Architekten, die dann in die Türkei kamen, die haben dann eben die ganzen Unis aufgebaut. Mhm. Nicht nur im System, sondern auch baulich.
Ja.
Die haben die ganzen Regierungsbauten in Ankara aufgebaut. Und Es gibt ganz viele Bauten in Istanbul und auch auf dem Land. Und da ist halt diese Idee vom Bauhaus, dieses neue Bauen, super umgesetzt worden. Also von den Architekten war Paul Bonatz, Martin Elsässer, Clemens Holzmeister, Margarete Schütte-Lihotzky, Bruno Taut und Martin Wagner in der Türkei. Und die haben einfach ihre Spuren hinterlassen.
So viele deutsch-türkische Verstrickungen, gerade was die Architektur betrifft. Umso erstaunlicher ist es, dass unser türkischer Bauhäusler so unbekannt ist. Im Bauhausarchiv finden sich nur die Grunddaten. 1926 begann er sein Studium am Bauhaus Dessau. Nach dem Vorkurs kam er in die Bauabteilung und am 10. September 1929 erhielt er das Diplom mit der Nummer 1. Damit erschöpfen sich die deutschen Quellen. Also hat sich Nermin in der türkischen Literatur auf die Suche gemacht und herausgefunden, seine Geschichte beginnt mit einem Missverständnis. Bisher dachte man, Seyfi Naki Halil Bey hätte nach seiner Zeit in Dessau ein Architekturbüro mit dem bosnischen Bauhäusler Selman Selmanagic in Istanbul gegründet und später dort als Professor an der Akademie der Schönen Künste gelehrt. Doch neuere Forschung zeigt, unser Bauhäusler Seyfi Naki Halil Bey wurde mit dem Hans-Pölzig-Schüler Seyfi Akan verwechselt bzw. zu einer Person verschmolzen. Ein Grund für diese Verwechslung hat mit einer Besonderheit der türkischen Geschichte zu tun.
Mit der Einführung von Familiennamen in der Türkei von 1934 musste man ab Januar 35 einen Nachnamen haben.
Ah, okay.
Die gab es vorher nicht.
Okay, wie war das vorher dann?
Man war der Sohn von, die Tochter von und okay. Man war Bey und Hanım. Bey war die Anrede für Herren und Hanım für Frauen und das war dann immer der Zusatz zu dem Namen. Also jeder Bewohner musste sich einen Nachnamen zulegen oder von der örtlichen Verwaltung hat man einen Nachnamen zugewiesen bekommen.
Okay, in den 30ern war das?
Das Gesetz war von 34 und ab Januar 35 musste das so sein.
Ja, okay.
Ja.
Crazy.
Und da kamen natürlich die unterschiedlichsten Namen hervor. Also es war eigentlich so, dass man immer etwas Positives mit seinem Namen dann verbunden hat. Was Positives, was Starkes. Also man findet in der Türkei eigentlich keine Nachnamen, die irgendwie was Negatives aussagen.
Weil man sich ja selber aussuchen konnte.
Ganz sozusagen. Genau. Oder man hat es mit seinem Beruf genommen. Ja, also ganz unterschiedlich.
Aber das muss ja dann zu ganz vielen Problemen gekommen sein, wenn es da einfach Namensänderungen gab.
Es waren ja so gesehen keine Namensänderungen, sondern Zusätze.
Ach so, okay, ja gut. Okay.
Und es war eigentlich auch so, dass sich die Familien dann komplett einen Nachnamen ausgesucht haben. Ne? Also es war ja nicht so, dass jeder...
Ah ja, das wäre too much.
Genau. Und die Familie von dem Bauhäusler nimmt dann den Namen Aşuroğlu an.
Ah.
Und danach kennt man ihn eben als Architekt Seyfi Aşuroğlu.
Okay, das erklärt natürlich einiges.
Genau. Und er widmet sich in seinem Berufsleben dem Thema Baugenossenschaften. Also dafür hat er gebrannt. 1937 wurde er Geschäftsführer der Istanbuler Volksbaugenossenschaft. Und sein Ziel war es eben, jeder türkischen Familie ein Eigenheim zu ermöglichen.
Das klingt aber schon auch ein bisschen so nach Bauhaus-Spirit, oder?
Extrem.
Fragezeichen.
Extrem.
Und auch nach Hannes Meyer nämlich.
Ja. Ja, also
spannend.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dann in der Türkei das Mehrparteiensystem eingeführt und Arbeitnehmer erhielten auch das Recht, Gewerkschaften zu gründen. Und Aşuroğlu, unser Bauhäusler, war Gründungsmitglied der 1950 gegründeten Gewerkschaftsbaugenossenschaft. Und 1956 unternahm er nochmal eine Reise nach Deutschland. Dort hat er dann unter anderem die Zentrale der Wüstenrot-Stiftung besucht, weil das ja auch so ein Aspekt ist, Leute können ansparen, damit sie sich dann ein Eigenheim leisten können. Und er hat auch die Hochschule für Gestaltung in Ulm besucht.
Also wer die Hochschule nicht kennt in Ulm, sie gilt als Bauhaus-Nachfolgeinstitution, weil von einem Bauhäusler gegründet und auch viele der Prinzipien wurden da wieder aufgenommen. Allerdings, und da sind wir wieder dabei, auch eher so die Hannes-Meyer-Prinzipien, als, oder kann man schon
sagen? Kann man so sagen, ja.
Nicht so der früher wilde Gropius. Ah ja, das passt ja alles sehr gut zusammen.
Ja, und er war eben maßgeblich am Genossenschaftsbau in der Türkei beteiligt Und er wollte eben Arbeitern ein Eigenheim ermöglichen. Mhm. Also das war ihm wirklich eine Herzensangelegenheit.
Eigenheim, da sind wir wieder auch bei deiner Doktorarbeit. Genau. Und wie die Bedeutung des Eigenheims, ja, sozusagen.
Also er soll sogar, also das erzählt dann sein Enkel, er soll sogar Schuldscheine aus eigener Tasche von verschuldeten Arbeitern gekauft haben, um sie zu Hausbesitzern machen zu können.
Wow.
Und er bezeichnet ihn auch als Workaholic, also der ständig gearbeitet hat im Büro und auch zu Hause. Und unser Bauhäusler ist dann 1969 im Alter von 67 Jahren gestorben.
Mhm. In Istanbul.
In Istanbul, ja.
Und jetzt, ich bin ganz neugierig und aufgeregt, weil jetzt, wo man ihn besser identifizieren kann, also er hat die auch gebaut, oder? Das war ja nicht alles.
Er hat extrem viel gebaut, und da komme ich gleich noch zu, warum man trotzdem nichts von ihm weiß.
Mhm. Ah ja, erzähl, warum weiß man nichts?
Also das ist ja die Frage, warum es keine Information zu einem Bauhausschüler gibt, obwohl das Bauhaus so wichtig ist. Mhm, ne? Mhm. Und Eigen Dennis, die diese Artikel veröffentlicht hat, schreibt, dass es sehr viele Architekten aus der gleichen Generation wie Aşık Olu gibt, die in Paris oder auch an der TU in Berlin studiert haben, oder Schüler und Mitarbeiter von Le Corbusier, Auguste Perret oder Hans Pölzig waren. Mhm. Und die bildeten später den architektonischen Kanon in der republikanischen Türkei. Mhm. Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass die Türkei schon nach dem Ersten Weltkrieg, glaube ich, angefangen hat, die Hochschulen zu reformieren. Mhm. Und da war eigentlich immer das Vorbild die Pariser Hochschulen. Mhm. Und dieser Verwestlichungsprozess der Hochschulen nahm dann in den 20er Jahren eben zu. Und das Bauhaus war ja neu errichtet und war eben nicht etabliert. Und das war einfach, glaube ich, auch zu neu, um es als Vorbild nehmen zu können. Das ist dann erst später passiert.
Das ist die Frage. Also wir wissen, und darüber haben wir auch schon eine Podcast-Folge gemacht, wie sehr das Bauhaus PR sozusagen gemacht hat, Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland. Aber wie weit es dann ging, wie im Ausland über das Bauhaus berichtet wurde, ob überhaupt, ob sozusagen die Kunde des Bauhauses in den 20ern bis in die Türkei gedrungen ist, das weiß ich nicht, aber es sieht wohl nicht so aus, oder?
Doch, es ist, aber das schon. War immer nur in einem kleinen etablierten Kreis, die sich dafür interessiert haben. Aber es war jetzt nicht so, dass es von der jungen türkischen Regierung übernommen wurde. Mhm. Die haben sich dann wirklich eher an den etablierten westlichen Elite-Universitäten orientiert.
Statt an den experimentellen Bildenden.
Ja, das kam dann eher in den 30er Jahren. Mhm. Und warum man ihn nicht so kennt und warum man nicht weiß, dass er Bauhausschüler war, liegt auch an ihm selber. Mhm. Weil wenn er von seinen Bauhausjahren sprach, dann sprach er wohl immer von den Zeiten, in denen er in Deutschland studiert hat. Mhm. Und Bauhaus hat er nicht erwähnt, weil es eben so was Neues war. Und also für ihn war es irgendwie wahrscheinlich, ich will nicht sagen wichtig, aber dadurch, dass er eben nicht an der Universität der Schönen Künste in Paris war, sondern in Dessau am Bauhaus, hat er es einfach nicht erwähnt, weil es auch nicht bekannt war.
Es hat ja wahrscheinlich dann, wie soll ich sagen, wenn er in der Türkei war, mehr Eindruck gemacht zu sagen, ich habe in Deutschland studiert, als ganz diese spezielle Schule, die keiner kennt, wo man dann erst erklären muss und so weiter. Und ganz wahrscheinlich hat das schon gereicht. Dann denken sich alle, ah, okay, der hat sozusagen im Anführungszeichen im Westen studiert. Mhm. Und das war dann schon irgendwie wahrscheinlich Aussage genug auch, oder?
Ja, ja. Und ein weiterer Aspekt ist natürlich, warum er nicht so bekannt ist, ist sein Architekturverständnis. Also Wohnungen für Arbeiter zu ermöglichen.
Ja.
In den Architekturzeitschriften in der frühen republikanischen Zeit wurden ja eher die Architekten vorgestellt, die so ikonische, repräsentative Bauten entwarfen. Ne?
Ja, die Stars, auch noch ein bisschen so wie heute.
Ja, genau.
Le Corbusier und, oder war Le Corbusier auch so eine von den großen Stars in der Türkei?
Ja, auf jeden Fall, der war bekannt.
Ja, der war bekannt, ja.
Und Aşık Olu hingegen baut ja keine Häuser, die mit ihren berühmten Besitzern irgendwie in Verbindung gebracht werden konnten. Seine Projekte waren für die Mehrheit der Gesellschaft, die kaum über die Runden kamen und die Schwierigkeiten hatten, ihre Miete zu zahlen. Er baute Häuser und Sozialwohnungen für den Massenbedarf. Und das war nicht so interessant für die damaligen Architekturzeitschriften.
Klar, das ist einfach nicht so prestigeträchtig, damals wie heute, ehrlich gesagt.
Ja, also ich denke aber, damit hat er Sefi Aşık Olu, unser Bauhäusler, hat eigentlich mit seiner Karriere den Bauhausansatz vollständig wiedergespiegelt.
Aber ohne mit dem Namen sozusagen, genau. Ach, das hätte aber Hannes Meyer gut gefallen, oder?
Ja, ich glaube schon.
So, und jetzt, ich halte es kaum mehr aus, die wichtigste Frage, wie sehen denn die aus, die Bauten? Erzählen die optisch auch Bauhaus oder neues Bauen?
Ja, also er hat natürlich mit regionalen Materialien gearbeitet, aber ja, er war sehr pragmatisch. Es gab einen Haustyp, der sich sehr viel wiederholt hat. Mhm. Es waren Kooperationsbauten, also Genossenschaftsbauten, die erschwinglich sein mussten, aber die es zu Tausenden gibt. Mhm. Und natürlich hat er nicht in den tollen, schönen Bezirken von Istanbul gebaut, sondern dort, wo es notwendig war, zum Beispiel in Paşabahçe. Dort gab es die Glasfabrik und da brauchten die Arbeiter Wohnungen. Also hat er dort gebaut. Und das war natürlich nicht so prestigeträchtig wie die ganzen Bauten am Bosporus.
Genossenschaftsbauten für die Arbeiter und Arbeiterinnen, modulare Bautypen und rationale Planungen. Es scheint, als hätte unser Freund Seyfi einige der architektonischen Prinzipien aus dem Hannes-Meyer-Bauhaus in die Türkei mitgebracht. Eine schöne Geschichte über Kulturaustausch. Wobei, aber was ich mich gefragt habe, geht es auch andersrum? Also zum Beispiel, das müssen wir jetzt noch kurz besprechen, ja? Weil ich fand das so spannend und ich will das gern mit allen teilen. Ich habe in deiner Doktorarbeit gelesen vom türkischen Haus, also ein eigener Haustypus, den ich nicht kannte. Und du wirst uns hoffentlich gleich erzählen, was das ist. Und ich habe dann überlegt, ob das wohl auch andersrum ging. Also hat dann unser Seyfi im Unterricht am Bauhaus erzählt, hey, wir haben zu Hause das türkische Haus und das sieht so und so aus. Also optimalerweise müsste ja Kulturaustausch im romantischsten Fall in beide Richtungen gehen. Also dass es wirklich einen Austausch gibt, dass dann Hannes Meyer oder die Lehrenden am Bauhaus eben sagen, so, also das ist hier unsere Idee und dann erzählt Seyfi was und dann gibt es so eine Synthese. Aber first things first, das türkische Haus, erzähl doch nochmal.
Das türkische Haus ist wirklich eine Eigenheit für sich. Es wurde aus regionalen Baumaterialien gebaut. Es erinnert ein bisschen an das deutsche Fachwerkhaus von der Machart, von der Aufbauweise. Es ist aber an die kulturellen und klimatischen Eigenschaften in der Türkei angepasst. Es ist so, dass man zur Straße hin immer eine Mauer hat. Aber zur Straße hin hat man auch so eine Art Erker, wo man dann in die Straße reinschauen kann. Mhm. Also das ist meistens im ersten Geschoss. Also das sind meistens zwei- oder dreigeschossige Bauten, dreigeschossig eher selten. Man hat eine Mauer, um seinen Garten zu schützen. Man hat so gesehen einen Innenhof. Es ist viel draußen passiert. Jedes Zimmer in diesem Haus war ein Multifunktionalzimmer. Also es wurden keine Zimmer zugeordnet wie Schlafzimmer, Wohnzimmer, sondern in jedem Zimmer konnte man alles machen. Mhm. Und das Wichtigste, lass mich kurz überlegen, es ist schon so lang her.
Ja, kein Problem.
Das Wichtigste ist wirklich, glaube ich, dieses Multifunktionalzimmer. Man kann in einem Zimmer Gäste empfangen. Man kann dieses Zimmer dann aber auch mit den mobilen Matratzen, die man dann hat, einfach auslegen. Man kann dort schlafen. Die Matratzen werden dann wieder alle eingerollt in einem kleinen Zimmer, was dafür gedacht ist, untergebracht oder in einer kleinen Nische, sodass dieses Zimmer dann auch für den Tag gedacht ist. Und es spiegelt die Gesellschaft wieder, weil ein Individuum nicht so viel wert ist wie die ganze Gesellschaft. Also es passierte alles immer in der Gesellschaft.
Eben, das hat mich dann auch gleich so gepackt, gerade bei diesem Hannes-Meyer-Bauhaus, weil es ja da so sehr ums Kollektiv und die Gemeinschaft geht und diese Multifunktionalität, da musste ich irgendwie sehr an Hannes-Meyer denken und an diese Auffassung von Bauen und Wohnen. Deshalb habe ich mich eben gefragt, ob es da wohl einen Austausch gab. Also gut, ich verstehe, dass man jetzt nicht, bleiben wir mal bei Deutschland, da ist es man halt nun mal gewohnt, in Betten zu schlafen, wie wir sie heute auch noch kennen. Das wäre vielleicht schon eine große Umgewöhnung gewesen, dann auf Matratzen umzusteigen, die man variabel wegpacken kann. Aber von der Grundidee und eben auch das, also in meiner Erinnerung gibt es doch auch so einen Gemeinschaftsraum dann, also der wirklich fürs Zusammenkommen geeignet ist.
Genau, ja.
Und das sind ja durchaus auch so Ideen, die Hannes Meyer dann immer wieder bringt oder die in dieser Zeit auftauchen, dass man auch in einer größeren Wohnsiedlung oder so gemeinschaftliche Orte hat, wo alle zusammenkommen und so, bis hin zu radikalen Ideen, wo es dann in der Architektur überhaupt darum geht, den Privathaushalt aufzulösen und sich im Kollektiv aufzulösen. Und wer sich jetzt denkt, upsi, das klingt aber schon ordentlich nach Sozialismus, Kommunismus, hat recht, weil Hannes Meyer war ja ein ganz Linker, sagen wir es mal so, und hat eben durchaus so sozialistisch-kommunistische Aspekte auch mit reingebracht ins Bauen. Also eben diese Gewerkschaftsangelegenheit auch und die Arbeiterwohnungen, da schimmert es schon durch. Trotz der Idee des Kollektivs. Ein Kulturaustausch in beide Richtungen fand wohl nicht statt. Jedenfalls lässt sich nicht nachweisen, dass durch Seyfi zum Beispiel das türkische Haus Eingang in den Bauhausunterricht gefunden hätte. Aber nochmal zurück zu Seyfis Diplom mit der Nummer 1. Welchen Abschluss die Bauhausstudierenden erhalten sollten, war nämlich immer ein wenig unklar, weil das Bauhaus als Schule eben eine Sonderrolle einnahm. Eine offizielle Regelung gab es nicht. Die längste Zeit mussten die Studierenden Prüfungen vor der Handwerkskammer ablegen oder Gropius verfasste als Direktor Empfehlungsschreiben, die einem Zeugnis entsprechen sollten. Dass Hannes Meyer dann ab 1929 Diplome verlieh, zeigt deutlich die Veränderung der Schule. Das Bauhaus wollte jetzt analytischer, sachlicher und auch wissenschaftlicher auftreten. Die Zeit der handwerklich-künstlerischen Experimente war jedenfalls eindeutig vorbei. Zu den Veränderungen gehörte für Hannes Meyer auch, dass das Bauhaus keine Bestenauslese betreiben sollte. Deshalb wollte er noch mehr Studierende anwerben, wie eine Werbebroschüre von 1929 zeigt. Die Broschüre erzählt natürlich schon sehr vom Hannes Meyer Bauhaus, ist klar. Ja. Also es gibt auch eine Werbeanzeige über Kandinsky, also Werbeanzeige klingt jetzt so, also Kandinskys Unterricht und so. Er wirbt natürlich schon auch mit den großen Namen, aber es werden eben nur Produkte oder Entwürfe gezeigt aus seiner Zeit oder fast ausschließlich. Das ist schon mal ganz interessant. Und dann, warte, jetzt muss ich selbst blättern, weil es gibt eben eine Seite.
Die Aufstellung, wie viel, wer, genau. Das hatte ich mir schon rausgeschrieben.
Also es wird auch geworben damit, dass es auch Vorträge aller Art gibt und wie breit das Bauhaus aufgestellt ist. Die Satzung ist dabei, sogar Haushaltsplan der Stadt Dessau. Hier Werbung für die Bauhauskapelle.
Genau, und dann kommt ein Blatt, glaube ich, wo dann diese Statistik ist, dass 170 Studierende am Bauhaus sind.
Ah, genau, jetzt habe ich es auch gefunden.
Okay. Ja,
jetzt haben wir es beide.
119 Männer und 51 Frauen.
Genau.
140 Deutsche und 30 Ausländer.
Mhm.
Und die werden dann auch nochmal anhand der einzelnen Länder aufgeführt.
Genau.
Genau, und da ist auch unser türkischer Bauhäusler dabei. Eine Person.
Ein Türke, ich lese noch mal kurz vor, also von den 30 Ausländern, in Anführungsstrichen, 8 Schweizer, 4 Polen, 3 Tschechen, 3 Russen, 2 Amerikaner, 2 Letten, 2 Ungarinnen.
Ja.
Also hier wird unterschieden offensichtlich nach Geschlecht. Ein Deutsch-Österreicher zählt offensichtlich auch schon als Ausländer. Ein Türke, eine Perserin, ein Palästinenser, ein Staatenloser.
Genau.
Und ich fand es irgendwie ganz interessant, dass hier damit geworben wird, weil hier Hannes Meyer, der alte Kommunist, sag ich mal, im Kommunismus ist natürlich dieses Internationale sowieso ein Riesending. Mhm. Und ich habe auch noch so andere Werbeanzeigen gefunden, zum Beispiel eine tschechische Werbeanzeige, wo dann eben auf Tschechisch, also weil das habe ich mich auch gefragt, wie das wohl sprachlich alles funktioniert hat, weil am Bauhaus wurde nicht auf Englisch unterrichtet oder so. Heute denkt man da nicht so drüber nach, weil heute geht's auch auf Englisch irgendwie. Aber die mussten halt dann alle Deutsch sprechen oder zumindest so gut verstehen, dass das irgendwie Sinn macht. Das muss man da ja dann mitdenken.
Ja.
Dennoch hat das Bauhaus auch in tschechischen offensichtlich Zeitschriften Werbung gemacht. Mhm. Ich muss dann auch durch die Übersetzungsmaschine laufen lassen. Es fängt an mit junge Leute. Was sucht ihr an Kunstgewerbeschulen oder Akademien? Fragezeichen. Und dann kommt eben eine Auflistung, was das Bauhaus alles bietet, welche Werkstätten. Und dann steht am Ende auf Deutsch, junge Menschen aller Länder kommt ans Bauhaus.
Ja,
und
toll.
Dieses Proletarier aller Länder. Also da gibt's da so eine Art Schnittmenge.
Ja.
Und das passt einfach irre gut alles zusammen.
Hannes Meyers Werbung trug Früchte. Im Wintersemester 1929-1930 stieg die Zahl der Studierenden am Bauhaus von 150 auf 200. Für die kleine Schule war das zu viel. Wegen der Überlastung wurde die Zahl der Studierenden danach wieder auf 150 begrenzt.
Und die nicht-deutschen Studierenden am Bauhaus? Ihr Anteil lag im Wintersemester 1929 bei 24,4%. Ich habe hier zwei Statistiken sozusagen. Einmal, wie viele Bauhausstudierende ohne deutschen Pass, also die Ausländer wieder mal, am Bauhaus waren mit Prozentsatz. Und ich habe auch markiert, das Jahr, um das es hier geht, 1929.
Ja.
Also stellt sich raus, ganz am Anfang in Weimar, so in den ersten zwei Semestern, war es nicht so international.
Ja, aber dann eigentlich kontinuierlich gleich, ne?
Ja, ja. Mhm. Also immer so zwischen 15% und 25%, glaube ich, oder?
Ja, ist ein gutes Mittel, glaube ich, ja.
Und dann sieht man das und denkt sich, ja, wieso nicht? Das ist eigentlich nicht so wenig, also bis zu einem Viertel der Studierenden. Aber dann ist natürlich die Frage, wie war das bei anderen Kunsthochschulen? Und da habe ich wundervollerweise auch eine Statistik gefunden.
Der Vergleich ist wichtig, damit man es einordnen kann.
Genau, der Vergleich ist wichtig, weil es kann ja sein, dass es überall so war.
Ja.
Und ich zeige es dir auch mal. Ich habe wieder unser Jahr markiert. Also da sind natürlich jetzt nicht alle deutschen Kunsthochschulen aufgeführt, aber damit man mal so ein paar Vergleichswerte hat, die Kunsthochschule in Berlin, in München. Und es gibt schon Unterschiede. Also in Berlin zum Beispiel gibt es nur so, glaube ich, ein, zwei.
Die sind ja fast gleich.
Wer ist fast gleich?
Also die Akademie der Bildenden Künste zu der Zeit mit dem Bauhaus.
In München, oder?
München, ja, genau. In München.
Also
in
die,
München?
In München. Hätte ich auch nicht gedacht, oder?
Ja.
Also in München in der Akademie war es wie am Bauhaus, aber zum Beispiel in Berlin, das ist, glaube ich, weiter oben, da waren nur ein oder zwei Studierende,
tatsächlich,
die nicht aus Deutschland kamen. Also es gab wohl schon große Unterschiede, gerade in Berlin. Also heute würde man eher tippen, dass es andersrum ist.
Ja, das stimmt. Das ist sehr interessant.
Also das Bauhaus war sicherlich nicht die einzige Kunsthochschule oder Kunsthochschule, ich weiß nicht, ob Sie das so gern gehört hätten, also die einzige Schule für Gestaltung. Künstlerische Gestaltung,
genau.
Die mehrere nicht-deutsche Studierende hatte, aber eine von wenigen oder wenigeren. Und es ist ja auch heute immer noch so ein bisschen das Klischee über das Bauhaus, dass es so international war.
Ja.
Und ganz falsch ist es nicht. Also
nee.
Man kennt natürlich die Geschichten, was war dann, als die Nazis kamen, also als die Schule geschlossen wurde. Da wissen wir, dass sich die Bauhäusler, Bauhäuslerinnen die ganze Welt verstreut haben. Aber schon während die Schule bestanden hat, war es für die damaligen Verhältnisse doch recht international, würde ich sagen.
Ja.
Weil das Bauhaus so unkonventionell und offen war, gab es immer wieder Angriffe von rechts. Sowohl von Konservativen wie Rechtsextremen. Das Bauhaus war ihnen ein Dorn im Auge. Und sie fanden die unterschiedlichsten Gründe, um die Schule schlecht zu machen. Wie international das Bauhaus war, gehörte dabei von Anfang an zu den Anklagepunkten. Da gab es von Anfang an noch immer wieder Angriffe, dass es zu viele Ausländer, ich bleibe mal bei diesem Begriff, zu viele Ausländer am Bauhaus gäbe. Also 1924 habe ich gefunden. Die völkische Fraktion beschwert sich im Thüringer Landtag wegen dieser Ausländer in Anführungsstrichen am Bauhaus. Ist es zutreffend, dass sich unter den Vormeistern des Bauhauses mehrere Ausländer befinden, die deutschen Schülern Unterricht erteilen? Fragezeichen. Geht ja gar nicht und so. Dann antwortet das Bauhaus, damals noch natürlich Gropius, also bitte, es gibt 16 Meister und davon zwei Ausländer, nämlich Kandinsky, der Russe war, und Vereininger, der seit dem Ersten Weltkrieg staatenlos war, eigentlich in Amerika geboren. Und dann schreiben sie, also schreibt das Bauhaus, die Bekämpfung dieser sachlich unersetzlichen Persönlichkeiten wegen ihrer nicht-deutschen Herkunft ist eine Schande für die deutsche Kultur, die durch Austausch mit ihnen Bereicherung erfährt. Das deutsche Bauhaus ist stolz auf sie.
Das kann man so unterschreiben.
Schön, oder?
Ja, und es ist immer noch super wichtig in unserer heutigen Zeit.
Ganz genau, ja.
Ja.
Das bunte Leben kommt halt vom Austausch. Wenn es immer in der gleichen Suppe dahin kocht, dann...
Ja. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort,
oder? Habe ich mir auch gedacht. Die Angriffe von rechts bzw. der Vorwurf, das Bauhaus sei viel zu links, sollten vor allem in den folgenden Jahren eine zentrale Rolle spielen. Politik war nun im Alltag der Schule angekommen, nicht zuletzt wegen Hannes Meyers politischen Ansichten. In der nächsten Folge befassen wir uns ausführlicher mit der politischen Ader von Hannes Meyer und deren Folgen. wie politisch Schule überhaupt sein sollte, bespreche ich dann mit Marina Weißband, einer echten Expertin zu diesem Thema. Sie war Geschäftsführerin der Piratenpartei, engagiert sich heute politisch für die Grünen, schreibt Bücher über Demokratie und hat ein Projekt über Demokratie an Schulen ins Leben gerufen, das sehr spannend klingt. Also, stay tuned.
Das war About Bauhaus, der Podcast des Bauhaus Archiv Museum für Gestaltung Berlin. Die neue Folge erscheint am dritten Donnerstag des nächsten Monats, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns und erzählt allen About Bauhaus.